Heute nehme ich euch in einer weiteren Folge Born in the GDR, meine Geschichten aus einem verschwundenen Land, mit ins Frühjahr 1989, als ich bei der ersten großen offiziellen Misswahl der DDR, der Wahl zur Miss Leipzig, auf der Bühne stand, als es noch niemand für möglich hielt, dass die Mauer ein halbes Jahr später fallen würde. Angetreten, um als Mannequin, wie man damals ein Model nannte, entdeckt zu werden, ging ich in diesen Wettbewerb. Ob mein Plan aufging, warum ich mich in der Wendezeit nicht mal ein Jahr später, im Februar 1990, noch einmal zur Miss Leipzig-Wahl gestellt habe und in welchem Skandal diese Veranstaltung endete, erzähle ich euch heute. Viel Spaß dabei! Du gewinnst, ganz klar, sagt Grit bestimmt, und ich entgegne, nein, du gewinnst, da bin ich mir absolut sicher. Wir liegen am Abend vor dem Finale der allerersten Miss Leipzig-Wahl im Ehebett meiner Eltern, die gerade im Urlaub sind. Wir starren an die Decke und reden, weil wir vor lauter Aufregung nicht einschlafen können. Wir meinen beide aus vollem Herzen, was wir über unsere Erfolgschancen sagen. Morgen wird die Miss Leipzig 1989 gekürt. Grit ist in meinen Augen außerirdisch schön, blaue Augen zu weißblonden Haaren, die sie zu einer Art Fokuhila trägt. Sie ist die einzige, die ich kenne, bei der diese Frisur cool aussieht. Grit ist groß, sportlich und hat diese stolze, kerzengerade Haltung, mit der allein sie schon jede Aufmerksamkeit auf sich zieht. Deshalb habe ich auch keinen Zweifel, dass sie gewinnen wird. Meine neue Freundin hat sich nicht wie ich beworben, sie ist bereits eine Miss. Miss Merkur der Handelshochschule Leipzig, an der sie studiert. Grit hat sich aufgrund dieses Titels automatisch für die Vorwahl der Miss Leipzig-Wahl qualifiziert. Dort haben wir uns erst vor wenigen Tagen kennengelernt. Im Haus Auensee treffen wir uns das erste Mal beim Vorentscheid zur Misswahl im letzten Frühling, den die DDR erleben wird. Das Haus Auensee ist ein moderner Veranstaltungsort am Stadtrand, in dem Konzerte oder Disco stattfinden. Dass Veränderung in der Luft liegt, merkt man auch daran, dass es überhaupt eine Misswahl gibt. Misswahlen sind in der DDR jahrzehntelang verpönt. Sie gelten als Erniedrigung der Frau, als kapitalistisch. Im Osten sollen schließlich alle mehr oder weniger gleich sein. Dass sich Einzelne erhöhen und auf einen Sockel stellen, ist jenseits von parteiinternen Machtstrukturen nicht vorgesehen. Es ist auch ein Zeichen einer kleinen Öffnung im Denken der sogenannten Obrigkeit, dass eine solche Veranstaltung nun möglich ist. Wir stehen auf dem Laufsteg, der von der Bühne ins Publikum hineinragt, sich durch die Veranstaltungshalle zieht und warten auf die Entscheidung der Jury und die Verkündung der Finalistin. Die Bewertung der vielleicht 8 Mitglieder, die vor uns an einem langen Tisch sitzen, kann ich vor lauter Aufregung überhaupt nicht so schnell zusammenaddieren. Und wer in der Jury sitzt, wissen wir auch nicht so genau. Grit wird, wie von mir erwartet, als eine der ersten der 10 Finalistinnen aufgerufen. Dass ich in die Top 10 komme, wünsche ich mir natürlich, würde aber keine Wette darauf abschließen, dass es klappt. Es werden weitere Namen von Mädchen genannt. Ich habe den Überblick verloren, wie viele es nun waren, die schon ins Finale einziehen können. Als mein Name endlich genannt wird, bin ich überglücklich und kann gar nicht genau sagen, was überwiegt, dass ich im Finale bin oder dass ich Grit weiter treffen werde. Wir verlieben uns gleich am ersten Abend des Vorentscheids als Freundin ineinander und tauschen unsere Adressen aus. Ich freue mich für Sie und mich und auch, dass auch heute schon klar ist, dass wir den Weg ins Finale gemeinsam gehen werden. Erst um 2:30 in der Nacht bin ich zurück zu Hause und wecke meine Eltern. Ich habe einen großen Blumenstrauß dabei, den alle Finalistinnen geschenkt bekommen haben. Ich stehe in der Schlafzimmertür meiner Eltern und bin immer noch aufgekratzt. Schlaftrunken freuen sie sich mit mir, wollen aber nun, da ich endlich zu Hause bin und sie nicht mehr besorgt, schnell weiterschlafen. Ich hingegen liege noch lange wach und bin aufgeregt. In Gedanken male ich mir das Finale aus. Ein paar Tage Vorbereitung sind es noch bis zum großen Finale im Mai auf dem Messegelände in Leipzig. Vorher sind wir zu einem Fernsehauftritt bei einer der größten Samstagabendshows im DDR-Fernsehen eingeladen, bei Wenn schon, denn schon. Die Show wird im Haus der Heiteren Muse in Leipzig produziert und ist live. Ich kenne mich hier schon aus, war ich doch im letzten Jahr als Assistentin des Moderators bei der wissenschaftlichen Sendung namens Aha engagiert und habe dabei mein Lehrlingsgeld ein wenig aufbessern können. Wir 10 Finalistinnen bekommen Kostüme des DDR-Fernsehballetts. Wir werden mit knappen schwarz-roten Lackoutfits ausgestattet, bestehend aus Minirock und bauchfreiem Oberteil, die mit Nieten verziert sind. Ich liebe den Look. Wann darf man schon Klamotten vom Fernsehballett anziehen? Denn Kostümbildnern es immer wieder gelingt, aus fast nichts etwas Besonderes zu zaubern. 2 Tage lang proben wir unseren Missen-Part der TV-Show Alles muss klappen. Wir 10 Finalistinnen werden jeweils mit einem Motorradfahrer ins Studio gefahren, deswegen unser rockiges Outfit. Eine kurze Tanzchoreografie wird mit uns einstudiert. Anschließend sollen wir uns einzeln im Gespräch mit dem Moderator der Show vorstellen. Grit geht es nicht gut an diesem Tag. Sie kann nach den Proben in der Show nicht teilnehmen. Das ist traurig, aber the show must go on. Ohne meine Verbündete muss ich jetzt abliefern. Es ist unwirklich, auf der Bühne einer Samstagabend-Fernsehshow zu stehen, die von der Hälfte der DDR-Bürger geguckt wird. Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Das Misswahlfinale rückt näher. Ein Badeanzug muss her. Mein mühsam zusammengespartes Westtrinkgeld reicht gerade so für einen dunkelgrün glänzenden Badeanzug, der am Beinausschnitt und an den Trägern schwarz eingesäumt ist. Vorn auf dem Brust- und Bauchbereich ist die Silhouette einer Frau wie ein Graffiti aufgedruckt. Man sieht im Badeanzug an, dass er nicht von uns ist, wie man damals zu Sachen aus dem Westen gesagt hat. Mit ihm fühle ich mich bestens gewappnet für den großen Auftritt auf der riesigen Bühne des Pressefests der großen Leipziger Zeitung, in dessen Rahmen die Misswahl stattfindet. Jürgen Karnay, den wir bisher nur aus dem Fernsehen als TV-Moderator der Musiksendung Bong kennen, führt durch die Veranstaltung. Grit und ich machen uns morgens von der Wohnung meiner Eltern mit einer großen Tasche und im Partnerlook auf den Weg zum Messegelände. Dieser Maitag ist schon sommerlich, die Sonne scheint. Perfekt für unsere bunten, neonfarbenen Shorts und die dazu passenden Oberteile, die wir uns beide unabhängig voneinander im Ex, einer der Exquisitläden, für unglaublich teure 65 Mark gekauft haben. Damit fallen wir buchstäblich auf wie bunte Hunde und bemerken die Aufmerksamkeit, die wir erzeugen. Wir giegeln und genießen die Blicke. Die ganze Show rauscht an uns vorbei. Einzelne Vorstellungen jeder Kandidatin auf der Bühne, kurzes Interview mit dem Moderator. Genau wie ich es geahnt habe, löst Grits Auftritt einen Beifallssturm bei den Zuschauern aus. Dann warte ich nur noch darauf, dass ihr Name als Siegerin genannt wird. Zu unserer aller Überraschung gewinnt eine Konkurrentin, die keiner als Favoritin auf dem Schirm hat. Als ihr Name genannt wird, sind alle 10 Finalistinnen verwundert. Wir haben keine Ahnung, warum die Wahl auf sie fällt. Vielleicht hat Grit als Potsdamerin, die nur in Leipzig studiert, aber keine sächsischen Wurzeln hat, keine Chance. Wir werden es nie rausfinden. Aber vielleicht, warum die Siegerin, die als Miss Leipzig einen Kaffeeservice als Preis erhält, gewonnen hat. Nach der Veranstaltung gibt es noch eine Kaffeetafel für alle Finalteilnehmerinnen. Hier soll die Miss Leipzig mit ihren Mitstreiterinnen gefeiert werden. Grit und ich haben keine Lust, noch dahin zu gehen. Bei uns ist die Luft raus. Die Entscheidung der Jury können wir nicht nachvollziehen. Dennoch kommen wir unserer Verpflichtung nach. In einem separaten Raum in einer der Messehallen zeigt sich nun auch der Chef, dessen Zeitung die Misswahl veranstaltet hat. Grit und ich schauen uns nur an. Wir können nicht glauben, was wir sehen, welches Schauspiel uns hier geboten wird. Die Gewinnerin sitzt während des Kaffeetrinkens ungeniert auf dem Schoß des Chefredakteurs. Sie wirken mehr als vertraut. Grit besuche ich noch vor dem Sommer 1989 in ihrer Heimatstadt Potsdam. Sie hat Semesterferien. Niemand ahnt, dass wir uns für sehr lange Zeit zum letzten Mal sehen werden. Ihren Freund, mit dem sie mit Anfang 20 schon zusammenlebt, schließe ich sofort ins Herz. Er ist wie der große Bruder, den ich nie hatte. Die beiden sind in meinen Augen ein schillerndes Traumpaar, sehr offen, sehr umarmend. Ich fühle mich bei und mit ihnen pudelwohl. Wir rudern über den Heiligen See und haben eine wunderbare Zeit zusammen. Irgendwann nach dem Wochenende bricht der Kontakt ab. Ich kann Grit nicht erreichen und sie lässt auch nichts von sich hören. Im Land braut sich währenddessen die Revolution zusammen. Nach vielem Rumtelefonieren bekomme ich schließlich Grits Mutter in Potsdam an die Strippe, die mir sagt, dass Grit und ihr Freund über Ungarn in den Westen sind. Sie kann mir auch nicht sagen, wo die beiden sich gerade aufhalten. Wow, einfach weg, ohne sich von mir zu verabschieden, denke ich. Doch kaum jemand konnte sich verabschieden. Was man vorhat, bespricht man mit so wenig Leuten wie möglich. Grit ist weg. Eine unglaubliche Traurigkeit überkommt mich ob der Tatsache und mich lässt die Frage nicht los, höre oder sehe ich sie jemals wieder. Dass ich nicht Miss werde, ist völlig in Ordnung. Im Jahr zuvor bekomme ich eine Chance, bei einer Modenschau mitzulaufen. Daraus hatte sich aber leider nichts weiteres entwickelt. Diese Misswahl soll mir im besten Fall helfen, neue Modenschau-Kontakte zu knüpfen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Tatsächlich sitzt in der Jury ein Ehepaar, das eine Profi-Modenschaugruppe leitet. Ein Traum wird wahr, als die beiden mich als Einzige nach dem Finale ansprechen, ob ich nicht Teil ihres Ensembles werden möchte. Ich stimme spontan zu, obwohl ich noch keine Idee habe, wie ich den möglichen neuen Nebenjob mit meinem Beruf unter einen Hut bekomme. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Meine freien Tage und meinen gesamten Urlaub lege ich nun so, dass ich die Tournee der Modenschaugruppe mitreisen kann. Aber vorher muss ich noch nach Berlin, mich im Berliner Modeinstitut in der Brunnenstraße einer Kommission vorstellen, um eine Zulassung zu erhalten. Ohne die darf man in der DDR nicht als professionelles Mannequin, ja so heißt das damals noch, auftreten. Ich bekomme eine sogenannte Einstufung, die auch die Höhe meiner zukünftigen Gage regelt und für 3 Jahre gilt. Nun kann es losgehen. Die meisten Termine der Modenschaugruppe finden im Umkreis von Leipzig statt, sodass wir abends immer zurück nach Hause fahren können. Oft haben wir mehrere Auftritte am Tag. Heutzutage werden bei einer Modenschau die Kollektion eines Kunden oder einer Marke präsentiert, nicht so in der DDR. Modenschaugruppen wie unsere fahren eine Saison lang mit einer einzigen Kollektion durchs Land, mit Kleidung, die es selten oder gar nicht im Laden zu kaufen gibt. Es ist nicht das primäre Ziel der Modenschauen, die Kleidungsstücke zu bewerben oder zu verkaufen, sondern in erster Linie zu unterhalten. Die meisten Betriebe und Firmen im Osten haben ein Kulturbudget, das nur für das Kulturprogramm der Mitarbeiter ausgegeben werden darf. Daher engagiert man für einen Firmenabend, die Weihnachtsfeier oder den Internationalen Frauentag auch mal eine Modenschau. Treffpunkt zur Abfahrt vor den Modenschauen ist bei meinen Entdeckern, vor der Privatwohnung des Misswahljuroren-Ehepaars im sogenannten Musikviertel nahe des Clara-Zetkin-Parks in Leipzig. Alle müssen mit anpacken. Los geht der Arbeitstag, indem wir die Kleidersäcke aus dem 4. Stock in eines der Autos schleppen, mit denen wir unterwegs sind. Wir sind als Autokolonne on the road. Mit dem Chef-Ehepaar fahren ein paar Mädchen mit, weitere Mannequins hinterher in ihrem eigenen PKW sowie der Techniker separat mit dem nötigen Licht- und Tonequipment. Haare und Make-up machen wir immer selbst, genauso wie jede für sich eine Auswahl an Strumpfhosen, Schuhen und Schmuck dabei haben muss. Das heißt, am Anfang muss ich erstmal kräftig investieren, denn guter Modeschmuck ist teuer und selbstgebasteltes können wir auf dem Laufsteg nicht tragen. Wer sich die besten, ergo teuersten Accessoires kauft, kann auch auf der Bühne am meisten glänzen, denn die Mode muss ordentlich aufgepimpt werden, um showtauglich und glamourös zu wirken. Auf die Kollektionsteile müssen wir sehr gut aufpassen, denn alles muss eine ganze Saison lang wie neu aussehen. Meine Kolleginnen sind Mitte 20 und aus meiner Perspektive sehr selbstbewusst, richtige Frauen. Ich bin gerade 18, noch sehr zurückhaltend. Daher versuche ich, mir so gut wie alles von ihnen abzuschauen. Es dauert seine Zeit, ja Jahre, bis der Knoten bei mir platzt und ich Choreografie, Ausstrahlung und einen guten Walk, wie man heute sagen würde, hinkriege. Diese vielen Aspekte unter einen Hut zu kriegen, überfordert mich lange und es braucht Zeit, bis ich, das jüngste Küken, akzeptiert bin. Manchmal habe ich Zweifel, ob meine Entdecker ihre Entscheidung bereuen, wenn ich scheu wie ein Reh im Scheinwerferlicht über den Laufsteg husche. Wo ist mein Selbstbewusstsein, wenn man es braucht? Nicht vorhanden, wenn ich allein raus auf die Bühne muss. Ein anderes Mal gelingt mir ein Auftritt ganz gut, dann bin ich wieder ein bisschen zuversichtlich, dass aus mir noch so etwas wie ein Model werden kann. Monate, gar Jahre kann ich die Auftritte nicht genießen. Ich muss mich auf meine Schritte und die Choreografie konzentrieren. Alles zusammenzubringen erfordert meine ganze Aufmerksamkeit. Erst mit Mitte 20 entwickle ich einen gewissen Exhibitionismus. Andrea, unsere Modenschauchefin, läuft auch immer als Model mit. Sie hat ein schönes, offenes Gesicht, Sommersprossen, die sie selbst nicht so gern mag und daher überschminkt, blonde, lange Haare und trägt Pony. Mit ihrer Größe von 1,70 Meter, wie sie sagt, in Wahrheit ist es laut meinen Kolleginnen noch etwas weniger, ist sie die kleinste von uns Models. Böse Zungen behaupten, sie veranstalte die Modenschau nur, damit sie selbst Mannequin sein kann und woanders mit ihrer Körpergröße keine Chance hätte. Andrea ist tough, hat uns und den Laden im Griff. Ihr Mann ist der ruhige, ausgleichende Part, der sich ums Organisatorische kümmert. Das funktioniert bestens, ich arbeite gern mit den beiden. Ein paar Monate später ist die aufregende Tourneezeit auch schon vorbei. Nach dem Mauerfall werden Modenschaugruppen nicht mehr gebraucht und so löst sich auch unsere auf. Ich nutze weiterhin alle sich bietenden Möglichkeiten, um als Model Fuß zu fassen. Es steht schließlich nirgendwo geschrieben, wie man es am besten anstellt und Ratgeber à la wie werde ich Model gibt es schließlich nicht zu kaufen. In Leipzig weiß es zu dieser Zeit sowieso noch niemand. Ich probiere es daher noch einmal bei einer Miss Leipzig-Wahl. Hierfür kehre ich an meine alte Wirkungsstätte in mein Ausbildungshotel, die Luxusherberge Merkur, zurück. Im Winter 1990, gerade mal 3 Monate nach dem Mauerfall, wird hier die erste freie Wahl angekündigt. Mal schauen, wie die Westdeutschen so etwas veranstalten. Denn nicht mehr die hiesige regionale Tageszeitung ist Veranstalter, sondern eine Firma, die sich Agentur Caribbean Limited Media Section W Germany nennt. Meine Hoffnung ist, dass ich Kontakte in die große, weite Welt der Modebranche knüpfen kann. Doch weit gefehlt. Die ganze Veranstaltung endet in einem mittelprächtigen Skandal. Im Bankettsaal findet zunächst eine Vorauswahl statt. Viele Mädchen, aber auch viele Frauen sind gekommen. Mit meinen 19 Jahren bin ich eine der Jüngsten, die meisten sind in ihren 20ern. Misswahlen haben eben, wie ich bei meiner ersten gelernt habe, ihre eigenen Gesetze. Dass so viele an diesem Schönheitswettbewerb teilnehmen wollen, liegt sicher auch an den ausgelobten Preisen, die im Saal präsentiert werden. Gutscheine für eine Reise nach Monte Carlo, 2 Schwarzwaldreisen, je ein Farbfernseher und Videorekorder. Nicht zu vergessen 50 Schachteln Pralinen, an denen keine Teilnehmerin interessiert ist. Wir Teilnehmerinnen haben bei der Anmeldung eine Nummer auf einem Pappschild erhalten und warten vor dem Bankettsaal, bis diese aufgerufen wird. Man bittet uns, einzeln den Raum zu betreten. Ich orientiere mich. Am Kopfende des Bankettsaals sitzt an einem langen Tisch die Jury. 7 westdeutsche Männer mit dicken Bäuchen, Dauerwellen und Zigarren im Mundwinkel. Sie wirken auf mich nicht sehr vertrauenserweckend. Es folgt ein kurzes Interview, bei dem man sich vorstellen soll. Schlüpfrige Sprüche folgen, die allesamt heute unter MeToo angeprangert werden würden. Es geht alles sehr schnell, keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Danach muss jedes Mädchen eine Runde durch den Saal laufen und sich präsentieren. Die Herren verteilen Noten. Verkäuferin, dann verkaufen Sie sich mal. Laufen Sie, wird eine Mitbewerberin vom Moderator animiert, schreibt später die Zeitung Taz über die Veranstaltung. Um die 50 Frauen werden schließlich für den Endentscheid ausgewählt, eine davon bin ich. Doch meine Motivation schwindet im Laufe des Tages von Stunde zu Stunde. Mir gefällt die Stimmung hier überhaupt nicht. Es beschleicht mich immer mehr das Gefühl, ob die Herren tatsächlich in der Modebranche aktiv sind. Was steckt dahinter? Wofür suchen die Herren hier Frischfleisch? Für was auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass es um seriöse Modeln geht. Mein Gefühl sagt mir, man könnte auch wo ganz anders landen und zwar nicht in der Vertikalen auf dem Laufsteg, sondern eher in der Horizontalen. Wir fühlen uns hier nicht gut behandelt, nicht mal Getränke werden ausreichend für uns bereitgestellt an solch einem langen Tag. Das Einzige, was mich hier noch hält, ist die Sicherheit, die meine, wie meine Westentasche bekannte Location ausstrahlt und dass ich Dinge zu Ende bringe. Hoffentlich sieht mich hier keiner meiner ehemaligen Hotelkollegen. Die Krönung kommt aber noch vor der Krönung der Miss. Vor der finalen Entscheidung am Abend im Badeanzug wird uns ein Vertrag unter die Nase gehalten, den wir unterschreiben sollen. Unter uns Mädchen entsteht Unruhe. Denn dort steht etwas von einer Konventionalstrafe zwischen 10.000 und 1 Million D-Mark, wenn man gegen diesen Vertrag verstößt. Das sind utopische Summen, die sich hier keine von uns auch nur vorstellen kann. Der Vertrag erklärt auch keine genaueren Details. Kein Wort, was vermittelt werden soll, wie ein Engagement geschlossen wird, auch nicht über die Art der Aufnahmen oder die Bezahlung. Im Backstage-Bereich verunsichert der Vertrag nicht nur mich, sondern nahezu alle Mitstreiterinnen. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt angekommen. Einige haben den Vertrag bereits unterschrieben. Ich warte erstmal. Simone, eine der Kandidatinnen, sie ist ungefähr Mitte 20, sie wirkt auf mich schon sehr erwachsen, diskutiert mit einem der Verantwortlichen, sodass es die Mädchen im Umfeld mithören können. Sie tritt selbstbewusst auf. Ich bewundere sie, dass sie es durchzieht. Ich traue den schmierigen Typen auch nicht, aber Simone übernimmt Verantwortung und vertritt uns Mädchen wie eine Anwältin. Wie sich später herausstellt, ist sie Juristin. Die schlechte Atmosphäre überträgt sich auch auf das anwesende Publikum, das teure 300 D-Mark für einen besonderen Abend bezahlt hat. Die teils betrunkene Jury bleibt ihnen nicht verborgen. Die wahllose Punktevergabe animiert das Publikum nun zu buhrufen. Einige fordern freie Wahlen. Wie viele Punkte ich erhalte, bekomme ich nicht mit. Ich hoffe, es sind nicht genug. Innerlich habe ich schon mit der Veranstaltung abgeschlossen. Die Wahl ist gelaufen. Die Mädchen, die die ersten 5 Plätze belegen, stehen nun auf der Bühne. Ich beobachte vom Backstage das Geschehen, bin schon abreisebereit. Als die Viertplatzierte, die Juristin Simone, ihr Misskrönchen aufgesetzt bekommt, schnappt sie sich das Mikrofon des Moderators und sagt, ich möchte meine Krone zurückgeben, denn von diesen Verträgen, die diesen blutjungen Mädchen angeboten worden sind, die überhaupt keine Ahnung haben und nicht wissen, was sie da unterschreiben, kann ich allen nur abraten. Zum ersten Mal an diesem Abend applaudiert das gesamte Publikum. Der Moderator versucht noch zu retten, doch da bin ich schon weg und möchte den ganzen Tag schnell vergessen. Simone, die Taffe, bleibt mir noch lange in Erinnerung. Herbst 1997, 7 Jahre später. Ich gebe an der Garderobe der Moritzbastei in Leipzig, einem großen Club, der aus einem weit verzweigten Kellergewölbe besteht, meine Jacke ab, als ich eine mir vertraute Stimme höre. Ich drehe mich um. Ich habe richtig gehört. Es ist Grit. Wir fallen uns in die Arme, sind sehr glücklich, uns wiedergefunden zu haben. Ist sowas Zufall? Die Wirren der Wendezeit lässt manchen Kontakt abbrechen und unauffindbar werden. Ich wohne in der Zwischenzeit nicht mehr zu Hause und meine Eltern auch nicht mehr in der Wohnung, in der Grit mit mir vor dem Finale übernachtet hat. Da wir an diesem Abend beide in Begleitung sind, verabreden wir uns für den kommenden Abend. Eine ganze Nacht besprechen wir die vergangenen nunmehr 8 Jahre. Es ist, als ob alles erst gestern gewesen ist. Und so ist es bis heute, auch wenn Grit mit ihrer Familie seit über 18 Jahren in Dubai lebt und wir uns meist nur noch einmal im Jahr sehen können. Kurze Zeit später bin ich bei meinen Eltern, die mittlerweile 20 Kilometer außerhalb von Leipzig wohnen. Wir fahren in den nahegelegenen Einkaufspark im Nachbardorf. Dort sehe ich mein Modenschau-Chef-Ehepaar nach 8 Jahren zum ersten Mal wieder. Sie betreiben im Einkaufszentrum einen mobilen Stand, verkaufen frische Wurst und Räucherwaren. Wir freuen uns, uns zu sehen. Während wir am Wurststand im Einkaufszentrum reden, erinnere ich mich an vergangene rauschende Abende mit unserer Show in den Nachbars von Leipzig. Andrea im Scheinwerferlicht mit Pelzmantel, schwarzer Sonnenbrille und viel Strassschmuck, die Verkörperung des Luxus-Vibes schlechthin und an meine wackligen ersten Versuche als Model auf dem Laufsteg.